Manchmal ist es zum Mäusemelken, manchmal ist es zum Aus der Haut fahren und manchmal ist es einfach zu viel. Und dann steht man ratlos da und wünscht sich, dass irgendwas passiert und einfach alles neu macht. So ähnlich mag es vielleicht auch dem Jesaja gegangen sein, als er diesen Satz ausgesprochen hat: Ach Herr, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab. Herr, jetzt langt's, bitte greif ein. Die Adventssonntage sind ja immer wieder auch vorgegebene Texte, an die ich mich gerne halte. Und da ist dieses Mal ein ganz spannender Text aus dem Prophetenbuch Jesaja dran für heute am zweiten Advent. Ab Kapitel 63, Vers 15 bis ins Kapitel 64, Vers 3 hinein. Hört einfach auf diese Worte. Herr, schau doch herab vom Himmel, von deinem heiligen und majestätischen Thron. Warum setzt du dich nicht mehr mit ganzer Kraft für uns ein? Wo sind deine großen Taten? Warum hältst du dich zurück? Schlägt dein Herz nicht mehr für uns? Ist deine Liebe erloschen? Du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns und auch Jakob kennt uns nicht. Du, Herr, du bist unser Vater, unser Erlöser, so hast du von jeher geheißen. Warum lässt du uns vom rechten Weg abirren? Warum hast du uns so eigensinnig werden lassen, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Bitte wende dich uns wieder zu. Wir sind doch immer noch deine Diener, das Volk, das dir gehört. Für kurze Zeit haben die Feinde dein heiliges Volk vertrieben und dein Heiligtum zertreten. Es geht uns so, als hättest du nie über uns geherrscht, als wären wir nie das Volk des Herrn gewesen. Ach Herr, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab. Lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. Komm schnell, so wie ein Feuer, das im Nu einen Reisighaufen verzehrt und Wasser zum Sieden bringt. Lass deine Gegner erfahren, wer du bist. Die Völker sollen vor dir zittern. Denn du vollbringst so furchterregende Taten, wie wir sie uns nicht vorstellen können. Ja, komm doch herab. Lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten, denn noch nie hat man so etwas gehört. Seit die Erde steht, hat noch niemand einen Gott wie dich gehört und gesehen. Nur du kannst den Menschen, die auf dich vertrauen, wirklich helfen. Ich bete. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wir bitten dich, dass wir es heute Morgen ganz neu verstehen und dass es seine Kraft in unserem Leben bekommt. Zu deiner Ehre. Amen. Bevor Jesaja diese Worte schreibt in Kapitel 63 dieses Buches, da kam in Kapitel 62 schon etwas Hochinteressantes. In Vers 6 und 7, da kommt folgende Aussage: O Jerusalem, sind wir ganz aktuell heute, gell? O Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht einen Augenblick schweigen sollen. Wächter auf der Mauer Jerusalems. Ununterbrochen sind die am Reden. Der Auftrag dieser Wächter auf den Mauern Jerusalems: die ihr den Herrn erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Ruhm auf Erden setzt. Wow. Wächter mit einem Auftrag. Ihr sollt den Herrn erinnern. Das ist schon kurios, dass da Wächter da sind, mit dem Auftrag, Gott an etwas zu erinnern. Glaubt ihr, Gott hat es nötig, erinnert zu werden? Also ich habe es nötig. Das erlebe ich auch manchmal im Gottesdienst, wenn ich was vergessen habe anzukündigen, dann meldet sich nochmal jemand und sagt, oh, Hilfe, die grauen Zellen bei mir. Ne? Hat das Gott nötig? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, Gott hat ein gutes Gedächtnis und weiß, was er versprochen hat. Aber dennoch will er erinnert werden von seinen Menschen. Und Jesaja selbst ist einer der Wächter auf den Mauern Jerusalems. Und dort spricht er ein leidenschaftliches Fürbittegebet zu Gott für sein Volk Israel. Zum einen ist Jesaja erschüttert über den geistlichen Zustand Israels, sein Volk. Jesaja spricht davon, dass die Menschen vom rechten Weg abgeirrt sind, ohne Orientierung. Das heißt in der Schrift ganz deutlich, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Jeder rennt irgendwo anders hin. Er spricht davon, dass eine Haltung von Eigensinn dazu geführt hat, dass die Menschen Gott nicht mehr fürchten. In ihrem Herzen sind sie stolz und unbelehrbar geworden. Und dann resümiert Jesaja, dass die Entfremdung von dem Volk Israel zu seinem Gott so fortgeschritten ist, dass es in der Öffentlichkeit so aussieht, als hätte Gott nie etwas mit ihnen zu tun gehabt. Ist das nicht schrecklich? Jesaja ist erschüttert. Und er ruft zu Gott. Es ist ihm eine tiefe, tiefe Last. Er kann das nicht hinnehmen. Er kann dann nicht zum Alltag übergehen. Es treibt ihn zu Gott. Und zum anderen ist Jesaja erschüttert, dass es nicht nur die Beziehung des Volkes Israel zu seinem Gott ist, die so nachgelassen hat, die so lau geworden ist, die so fast nicht mehr vorhanden zu sein scheint. Scheinbar hat Gott auch kein Interesse mehr an seinem Volk Israel, wie er es früher getan hat. Jesaja ist unsicher, ob Gottes Herz noch für sein Volk Israel schlägt. Und er wünscht sich so sehnsuchtsvoll ein machtvolles Eingreifen Gottes in Zeit und Raum, in seine Gegenwart. Scheinbar verbirgt sich Gott gerade. Er scheint abwesend zu sein, er greift auf jeden Fall nicht ein. Und es schreit aus dem Herz von Jesaja heraus als Fürbitter für sein Volk. Und da verstehen wir dann, wenn er sagt, komm doch herab. Komm doch herab, das kannst du doch nicht länger anschauen, so wie es ist. Greif doch ein. Finden wir uns hier nicht wieder, Dieter, was du erzählt hast, was den Mitarbeitern in deinem Büro gerade alles so geschieht? Findest du dich da nicht wieder in deinem Alltag, wo auch Dinge um dich herum geschehen und vielleicht auch manchmal mit dir selbst, wo du nicht verstehst, Gott, wo bist du? Finden wir uns hier nicht wieder auch in unserer Gesellschaft, in unserem postmodernen Deutschland, das so weit weg von Gott ist inzwischen, dass die Menschen nicht nur entkirchlich sind, sondern, so wie es mal ein Evangelist schon vor Jahrzehnten gesagt hat, immer mehr Menschen wissen immer weniger von Gott. Und Claudia hat mir kürzlich erzählt, sie war im Bus unterwegs mit dem Dreier nach Hause Richtung Dill-Weißenstein, trifft sie eine Frau, die wir auch schon länger kennen, total esoterisch, und die erzählt ihr einen Quark, was sie alles glaubt. Ich wiederhole es jetzt nicht, weil es so tröge ist. Aber wenn die Menschen in unserem Land den Glauben an den lebendigen Gott verlieren, wenden sie sich irgendeinem anderen Glauben zu, einem Aberglauben, müssten wir nicht ähnlich wie Jesaja heute Morgen aufstehen und sagen, Gott, unsere Nation, das Land, das dieses Jahr 500 Jahre Luther gefeiert hat, in dem die Kirchen mal voll waren, in dem mal Erweckung stattgefunden hat, hin zu Gott. In diesem Land sind die Menschen so weit entfernt von Gott, dass wir sagen müssen, es geht uns nicht besser wie Jesaja. Dass wir sagen müssen, Herr, reiß doch den Himmel auf für Deutschland. Komm doch herab und zeig dich den Menschen. Es sind nur noch so wenige, die hier wirklich glauben und die Glauben wirklich leben. Und vielleicht sind wir manchmal auch erschüttert über uns selbst, über den geistlichen Zustand unseres eigenen Herzens. Leben wir immer in der Fülle des Heiligen Geistes? Ach, das ist immer das Erste, was ich sonntagmorgens bitte. Herr, füll mich mit deinem Geist, dass ich hier vorne stehen kann und dass du mich gebrauchen kannst. Ich lebe so in der Abhängigkeit. Leben wir immer in der Fülle, die uns angeboten ist? Sehnen wir uns vielleicht ähnlich wie Jesaja danach? Herr, reiß doch den Himmel auf und komm zu mir herab, dass in meinem Leben neu dieses Feuer brennt, dass ich nicht schweigen kann von Jesus und dass ich nicht nur sonntagmorgens Anbetungslieder singe, sondern dass das in meinem Alltagsleben mit meinen Worten, mit meinen Gesten, mit meinem ganzen Sein spürbar wird für die Menschen um mich herum. Dass ich für Gott lebe und dass dieses Leben ist das, was sich lohnt. Jesaja ist erschüttert. Und da finde ich es ungeheuer spannend, wie er Gott erinnert. Erinnert ihn Tag und Nacht, die ihr Wächter auf den Mauern. Und er selbst erinnert Gott an seine eigene Hauptrolle. Du bist doch unser Vater. Was für eine Aussage. Du bist doch unser Vater. Es kann dir doch nicht gleichgültig sein als Papa, wie es deinen Kindern geht, wie es deinem Volk geht. Die Wächter auf der Mauer haben den Auftrag, den Herrn zu erinnern und ihm keine Ruhe zu lassen. Ja, wir sollen ja nicht monoton beten wie so eine Gebetsmühle in Tibet. Darum geht's nicht. Aber von ganzem Herzen immer wieder dranbleiben und sagen, Gott, ich komme zu dir heute neu. Und morgen werde ich wieder neu zu dir kommen und übermorgen komme ich wieder neu zu dir, bis es Wirklichkeit geworden ist. Ich staune über diese Treue von Menschen, die Jahrzehnte für einen Angehörigen gebetet haben. Und es trotzdem mich selbst erlebt haben, dass dieser Angehörige, sei es Mama, sei es Tochter, sei es Enkel, zum Glauben gekommen ist. Oft sind diese treuen Beter sogar gestorben, aber Gott hat ihre Gebete erhört. Immer wieder höre ich das in persönlichen Lebenszeugnissen und Berichten. Ich hatte eine betende Oma, ich hatte eine betende Mutter. Die Wächter auf der Mauer erinnern den Herrn. Nicht, weil Gott eine Auffrischung seines Gedächtnisses braucht, aber weil Gott uns einlädt, all diese Bitten, all diesen Frust, all diese Dinge vor ihn zu bringen, vor ihm abzugeben und zu sagen, Gott, offenbare dich, komm herab. Und zweimal in diesem Text erinnert Jesaja Gott daran, du bist doch unser Vater. Du hast doch diese Beziehung zu uns. Das ist doch dein Herz für uns. Warum bringt Jesaja die Vaterrolle Gottes so ins Spiel, in dieser ganzen Sicht der Dinge? Es ist im Alten wie im Neuen Testament die Offenbarung Gottes, die hier den Unterschied macht. Gott ist nicht wie die Götter dieser Welt, ein Gott, der autark ist, der keine Beziehung zu den Menschen braucht und pflegt, der sowas wie Vaterschaft nicht kennt, sondern er offenbart sich als ein liebender Vater. In Psalm 103 lesen wir Vers 13, wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn ehren. Der Herr liebt seine Kinder. Der Vater setzt sich mit ganzer Kraft für seine Kinder ein. Und die Vaterliebe lässt ihn nichts zurückhalten. Sein Herz ist berührt und die Liebe des Vaters wird nicht kalt. In 2. Mose 4, 22 lässt Gott den Pharao durch Mose, seinen Diener Mose, wissen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Darum sage ich dir, lass meinen Sohn ziehen. Gott sieht die Not seines Volkes und er kommt. In den Weihnachtstexten werden wir oft auch aus dem Prophetenbuch Jesaja erinnert an diese Aussage in Kapitel 9, Vers 5, wie der Name Gottes ist. Er heißt ewig Vater, Friedefürst, ewig Vater, ohne Unterbrechung, immer, immer ist er unser Vater. Und daran erinnert ihn Jesaja jetzt, weil Gott doch solch ein Vater ist, muss er sich doch auch wieder um sein Volk kümmern. Der Vater hat ja nicht nur Verantwortung für seine Kinder, er sorgt sich wirklich um sie. Er hat gute Pläne. Das Herz des Vaters im Himmel hat ein herzliches, ein tiefes Erbarmen für seine Menschen. Im Neuen Testament ist das die logische Fortsetzung, als Johannes seinen ersten Brief schreibt und da diesen Satz notiert: Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt. Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. Der Apostel Paulus ist sich auch ganz sicher im Römerbrief. Wie gerne lesen wir diesen Text? Kann man wirklich noch mehr erwarten? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Gott, der für uns seinen eigenen Sohn geopfert hat, sollte er uns noch etwas vorenthalten? Und schließlich begeistert mich immer wieder, was Lukas in seinem Evangelium aufgeschrieben hat in Kapitel 15. Vielleicht eine der schönsten Offenbarungen des himmlischen Vaters über sein Wesen. Der Sohn, der verloren gegangen ist, kehrt zurück. Und der Vater nimmt den Verlorenen mit offenen Armen wieder auf, gibt ihm den Rechtsstatus eines vollwertigen Sohnes zurück, feiert mit ihm ein Fest. Der Vater, so heißt es wörtlich, erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Ist es manchmal auch in deinem Herzen, dass du eine neue Offenbarung brauchst von dem Vater für dich? Dass dein himmlischer Vater die Kontrolle zu keinem Augenblick in deinem Leben verloren hat? Und dass er sich dir neu zuwendet und du es ganz tief, ganz tief, ganz tief wieder neu weißt. Wo brauchst du heute neu dieses Reden des Heiligen Geistes, von dem Paulus im Römerbrief Kapitel 8 spricht? Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Könnte es sein, dass das heute Morgen für dich ganz arg relevant ist? Ich lade dich heute ein, Gott wieder neu beim Wort zu nehmen. Ganz egal, wie die Lebensumstände, die Situation gerade aussehen mag. Dass du jetzt über dich dieses Bekenntnis aussprichst im Glauben: Gott, du bist doch mein Vater. Egal, was alles herum passiert. Du bist mein Vater. Und wenn du darüber noch keine Gewissheit hast, ob Gott dein Vater ist, dann verlass diesen Gottesdienst nicht, ohne mit jemandem darüber gesprochen zu haben, der es weiß, der dir helfen kann, ihn kennenzulernen, damit du gewiss wirst. Ganz egal, was noch passiert, Gott ist mein Vater. Und ganz egal, wie es in dieser Adventszeit aussehen mag, in deinem Herzen, nimm einen Augenblick Stille jetzt während dieser Predigt. Ich predige erst nach der Stille weiter. Wo du selbst zu dir sagst, Gott ist doch mein Vater. Wo du zu ihm sagst, du bist mein Vater. Einen Augenblick der Stille zwischen dir und deinem Gott. In deine Situation hinein. Du bist doch mein Vater. Und zu diesem Vater betet er weiter, spricht er weiter, der Jesaja: Ach Herr, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab. Hast du schon mal einer anderen Person am Telefon gesagt, wie es hier bei uns zugeht, wie es hier gerade aussieht im Kinderzimmer oder in der Küche oder sonst wo im Haus? Du machst dir kein Bild, komm selber vorbei. Schau es dir an mit deinen eigenen Augen. Ich kann es dir nicht mal beschreiben, so sieht es hier aus. Weiß nicht, ob er sowas schon mal gesagt hat. Bei euch sieht es immer gut aus. Also, ich kenne so Situationen, wo man sagen könnte, guck es dir doch mal selber an. Ne? Das kann man am Telefon nur schlecht beschreiben. Oder jemand hat dich eingeladen, dich selbst zu überzeugen, wie es an einem anderen Ort wirklich steht. Als die Sarah Wiener hier am 15. Oktober im Gottesdienst erzählt hat von den Kindern, die sie dort im Krankenhaus begleitet, wo sie hingehen in die Dörfer, um Nachhilfeunterricht zu geben und ihnen das Evangelium zu bringen. Leute, da habe ich richtig Lust gekriegt, mal selber hinzugehen. Die Bilder, die sie an die Wand geworfen hat, haben mir nicht genügt. Irgendwie, ich weiß nicht, Anne, der Wunsch ist in uns, wir würden mal selber hinfahren, mit eigenen Augen sehen. Ne? Kennt ihr sowas? Ich möchte es gern selber sehen. Jesaja betet zu Gott: Komm doch herab, komm zu uns herab, überzeug dich bitte selbst, wie es aussieht. Schau dir es an. Und da ist der Schnittpunkt zum zweiten Advent für uns, in der Zeit dieser Erwartung, dass Jesus wiederkommt. Im Advent zu leben bedeutet ja, auf seine Ankunft zu warten, sie herbeizusehnen. Herr, komm bald, Maranatha. Herr, komm bald. Guck's dir an, wie es aussieht auf unserer Erde, in unserem Land, in unserer Stadt Pforzheim. Wir brauchen dich. Es ist wirklich dringend. Reiß doch den Himmel auf. Offenbare dich in deiner Herrlichkeit, in deiner Kraft. Dass wir merken, Gottesdienste bestehen nicht nur in Worten, sondern wirklich in einem lebendigen Miteinander, wo die Kraft Gottes erfahrbar wird. Lebensverändernd. Und da wissen wir, wenn wir Weihnachten feiern, Gott hat den Himmel bereits zerrissen. Gott ist bereits in seinem Sohn auf diese Erde gekommen. Er wurde Mensch, um uns ganz nahe zu sein, um unser Leiden, unsere Schmerzen zu verstehen, unsere Versuchungen und Sehnsüchte zu begreifen. Und seitdem besteht kein Zweifel daran, dass er vollstes Verständnis hat für deine und meine Lebenserfahrung. Im Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 15 können wir lesen: Jesus gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleid fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, auch wenn er nie gesündigt hat. Aber weil er für uns eintritt, dürfen wir mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. Er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Brauchst du seine Hilfe heute Morgen? Er ist da. Er ist wirklich da. Durch seinen Heiligen Geist. Und ich frage dich, wo brauchst du heute seine Hilfe? In welche Situation muss er bei dir dringend kommen? Oft sitzen wir ja hier im Gottesdienst und nach außen scheint alles in Ordnung zu sein. Ihr kennt alle diesen frommen Chaoten. Wie heißt er nochmal? Adrian Bless. Wie hat er es gesagt? Im Gottesdienst nur nicht zu nah an dich rankommen lassen, immer erlöst lächeln, so tun als ob. Aber innen drin sieht es oft ganz, ganz anders aus. Die Wirklichkeit ist anders. Wir sind viele Ehepaare hier in der Gemeinde. Intakte Ehen sind nicht selbstverständlich. In unserer Gemeinde gibt es Eheprobleme. Hinweis wollte ich hier geben auf den nächsten Ehekurs. Im Frühjahr ist wieder einer geplant. Warum machen wir das? Weil wir einfach wissen, unser Leben ist nicht immer einfach. Hier sind aber nicht nur Ehepaare, hier gibt es auch Singles. Hier gibt es Teenager. Wo würdet ihr Gott heute bitten, dass er den Himmel zerreißt, um in eurem Leben einzugreifen? Wo sind die wunden Stellen in deinem Leben? Wo kämpfst du einen einsamen Kampf mit der Sünde? Wo brauchst du Hilfe? Wünschten wir uns das als Gemeinde nicht auch, dass Gott sich im Leben unserer Mitmenschen so stark offenbart, dass sie seine Wirklichkeit, seine Realität wirklich anerkennen müssen und sich ihm anvertrauen? Es begeistert mich immer wieder, wenn ich höre, wie viele Menschen einmal im Monat donnerstags zum hörenden Gebet kommen. Die schaffen das hier nicht mehr, die Mitarbeiter. Die sind da von 5 Uhr bis 23 Uhr fast hier, um Menschen, die Fragen haben, einfach zu begegnen, dass Gott zu ihnen spricht. Und viele gehen raus, ich weiß keine Details, aber viele gehen raus tief berührt, weil Gott genau das getan hat, was ich jetzt gerade euch sagen möchte. Dass er sich hinein offenbart in ihr Leben und sagt: Ich kenne dich, ich kenne deine Situation und ich spreche hinein. Und sie kriegen neuen Mut. Und ich wünsche mir, dass das, wofür wir uns jetzt haben, auch schulen lassen, mit dem super guten Dienst von Marco Schulz, Gebet um Heilung, dass Gott sich auch darin offenbart, dass wir für Menschen mehr und mehr beten, dass sie gesund werden. Und dass sie erfahren, der lebendige Gott ist wirklich real. Er wirkt in ihr Leben hinein, tut auch heute noch Zeichen und Wunder. Dem Hilferuf von Jesaja, den wir heute so hoch gehalten haben, dem liegt ein echter Leidensdruck zugrunde. Wisst ihr, wenn das Leiden größer wird, jeder von uns hat einen unterschiedlichen Leidenslevel. Ich gehe wahrscheinlich später zum Zahnarzt wie manche andere, aber irgendwann gehe ich auch. Und irgendwann ist die Not an dieser oder an einer anderen Stelle deines Lebens so groß, dass du auch anfängst zu schreien wie Jesaja: Gott, greif doch ein, zerreiß den Himmel. Es liegt wirklich ein Leidensdruck zugrunde. Und bei ihm gehe ich auch davon aus, dass er 100% Hingabe an seinen Gott gelebt hat, gemäß seiner Berufung als Prophet. Ich bin aber in Sorge darüber, ob wir manchmal nur Gottes Hilfe in unserer jeweiligen Not brauchen, aber zu keiner Veränderung in unserem Lebensstil bereit sind. Oft leben wir auch nach dem Motto: Wasch mich, aber bitte mach mich nicht nass. Komm Gott und heile mich, aber bitte verändere nichts in meinem Leben. Wer mit Jesaja zu Gott ruft: Ach Herr, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab, der wagt eine gewaltige Einladung, wenn er kommt durch seinen Heiligen Geist und anfängt zu wirken und wirklich Heilung schenkt, wirklich Erneuerung schenkt, wirklich Kraft gibt, um durchzuhalten und Neues zu entdecken. Ja, dann lässt er nichts mehr beim Alten. Dann wird wirklich alles neu, so wie auch das Jahreslos, mit dem wir durch dieses Jahr 2017 gegangen sind, ein Ausdruck davon ist. Gott will uns ein neues was geben? Ein neues Herz und einen neuen Geist. Er lässt nichts beim Alten, wenn er kommt. Er macht's neu. Und er schenkt uns einen neuen Anfang. Es wird so sein, dass Gott nicht nur kommt, um irgendeinen angerichteten, erlittenen Schaden zu reparieren, sondern um uns neu anzuzünden, um ihm ganz neu zu vertrauen, in voller Hingabe für ihn zu leben. Das nennt man schlechthin Erweckung. Und wer sich so ganz neu auf den Vater im Himmel einlässt, der wird erfahren, nur er ist der Gott. Nur du kannst den Menschen, die auf dich vertrauen, wirklich helfen. So schließt dieser Text, den wir gehört haben. Nur du kannst den Menschen, die auf dich vertrauen, wirklich helfen. In diesem Sinn will ich mit euch allen im Advent leben und erwarten, dass der Herr kommt. Und dass wir es erleben in unserem Alltag ganz praktisch. Gott beantwortet unser Vertrauen, er kommt, schenkt uns seine Hilfe und macht die Dinge neu. Lassen wir uns auf ihn ein. Amen.